Da wir uns jetzt ja gerade in dieser Frühlingsanfangsphase befinden, sehe ich mich da momentan in meiner Rolle als Mensch, als Teil der Natur, als Teil eines planetaren Ökosystems, wo einem, also mir zumindest, nichts anderes übrig bleibt, als die Akzeptanz an den Tag zu legen, dass die eigene Rolle eigentlich völlig nichtig ist. Und sobald man diese Nichtigkeit in der Natur gefunden hat für sich selbst, meiner Meinung nach, kann man Dingen und allem um sich herum wieder eine Bedeutung zumessen.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind tatsächlich wieder Paul und Suse Schumacher vom Mutmach-Podcast.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo, lieber Paul. Und wir hatten ja vor zwei Wochen diese experimentelle Folge.
Ja, total
und dann dachte
wild.
Ich drehe das jetzt mal um und gebe dir mal ein Thema vor, das du aber, glaube ich, ganz gut kannst. Und zwar ist mir aufgefallen, wir sprechen ja unglaublich viel über Natur, aber ich weiß eigentlich gar nicht genau, was Natur für dich ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, du hast ja jetzt auch durch deinen Garten und Landschaftsbau sowieso einen anderen Blick so als ich auf Natur oder vielleicht auch ein anderes Verständnis. Ja, und das wollte ich heute mal mit dir besprechen.
Ja, ich habe ja prompt auch natürlich total pissig in der WhatsApp-eigenen Podcast-Gruppe darauf reagiert, weil ich mich null vorbereitet fühlte und jetzt hier mit etwas Handgeschriebenem vor dir sitze. Und super, dass du damit anfängst, weil was Natur mir bedeutet, da ist mir gerade noch in der Küche eine Kleinigkeit zu eingefallen. Wir hatten uns ja auch im Zuge dessen nochmal kurz beraten, auch im Zuge der Themenwahl für die heutige Folge und wollten ja auch den Frühling so ein bisschen damit einbinden. Ne? Also was ist das so, der Start in das Gartenjahr und so. Und mir ist gerade in der Küche irgendwie der Satz durch den Kopf gegangen, im Frühling bin ich Helfer, im Sommer bin ich Freund, im Herbst bin ich Vater und im Winter bin ich Witwer. Und das ist quasi mein...
aber schön.
Das ist mir gerade als Bezug zur Natur eingefallen. Und da wir uns jetzt ja gerade in dieser Frühlingsanfangsphase befinden, sehe ich mich da momentan in meiner Rolle als Mensch, als Teil der Natur, als Teil eines planetaren Ökosystems, wo einem, also mir zumindest, nichts anderes übrig bleibt, als die Akzeptanz an den Tag zu legen, dass die eigene Rolle eigentlich völlig nichtig ist. Und sobald man diese Nichtigkeit in der Natur gefunden hat für sich selbst, meiner Meinung nach, kann man Dingen und allem um sich herum wieder eine Bedeutung zumessen.
Also nochmal, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also die Nichtigkeit ist, dass du als Teil gar nicht die Krone der Schöpfung bist, sondern einfach ein Teilchen.
Genau, du bist einfach ein Teilchen und
eine Ameise.
Und irgendwie wie die Ameise, so, die haben ja auch keine Streiks oder nehmen keinen Tag frei oder werden nicht krank oder so, krank können sie werden.
Ja.
Aber die machen halt einfach so ihr Ding.
Ja.
Und ich glaube, dass es im Frühling, zumindest für mich, um auch in diese Frühlingsgefühle reinzukommen, ganz, ganz wichtig ist, Sachen zu machen. Wenn es dann darum geht, aufzuräumen, zum Beispiel ist mir das Herz aufgegangen, als ich dich am vergangenen Osterwochenende dann über deinem Beet knien sah und du da
mit
einzeln mit der Hand die Blätter rausgesammelt hast.
Und geblasen.
Ich, genau, mich sehr an den Vorgarten hier bei euch erinnert fühlte und mir auf der anderen Seite dachte, aber Mama, wenn wir das Ganze jetzt vielleicht 2-3 Wochen vorher gemacht hätten, ne, mit dem Laub, da hättest du da zum Beispiel drüber haken können, da wäre nicht so viel passiert. Jetzt waren wir natürlich schon in einer relativ späten Phase.
Und es ist warm.
Wir haben dieses Jahr wieder einen super warmen März, auch nochmal bei dem Naturthema zu bleiben, seit der Wetteraufzeichnung oder diesen Vergleichsdaten, die ja immer zwischen 1969 und 1990, dieser Zeitraum wird immer als Vergleichszeitraum herangezogen und wir liegen jetzt mit diesem März schon über 4 Grad höher als in dem Vergleichsmärz quasi aus diesem Zeitraum. Und ja, deshalb sehe ich mich als Naturhelfer im Frühling und habe sämtliches Gemüse per Direktsaat in meinen Beeten ausgebracht.
Ja, ich will nochmal zurück auf diesen Naturbegriff. Mhm. Ja, also wir kommen auch gleich noch zum Säen und was im Moment irgendwie Sinn macht und so. Uff. Aber der Begriff Natur kommt ja von dem lateinischen Wort nasci, stammt er ab. Und nasci meint so viel wie geboren werden. Mhm. Und da ist auch schon was drin, was nämlich Natur und was auch wir sind lebendig. Mhm. Ja, für mich ist der Wald ein lebendiger Naturraum. Mhm. Da lebt alles. Da leben die Bäume, die Pflanzen, die Tiere, die Insekten, die Menschen. So. Mhm. Und das ist natürlich im Gegensatz zu unserem Kulturraum, mhm. wo wir Gebäude haben, wo wir Dinge erfinden, aber in Gedanken erstmal. Also das sind Gedankenerfindungen. Mhm. Ja, also gut, die werden nachher auch zum Leben erweckt, wenn du so an Musikstücke denkst oder sowas. Aber erstmal ist es so eine Kopfgeburt letztendlich. So. Und viele, viele Menschen, das ist ganz interessant in Studien, denken, wenn man sie fragt, was ist Natur für sie, dann denken sie an Wildnis.
Ja.
Also an wirklich so völlig nicht Kulturlandschaften. Mhm. Ich denke mal an Dschungel, so, um es mal so platt zu sagen. Ja. Mhm. Und wenn du aber wieder guckst hier in Europa, also wir haben in Deutschland in Wirklichkeit keinen Dschungel oder keine Wildnis mehr. Ne, das sind alles, weil der Mensch hat im Mittelalter haben die Mönche angefangen, in den Wald, in die Wälder einzugreifen. Und auch letztendlich die Menschen haben sich dort auch Flächen geschaffen, damit sie Getreide ansehen konnten. Und die haben den Wald verändert. Und ich finde immer so spannend, als das mit der Industrialisierung losging und wir so viel Holz brauchten, damit die Dampfmaschinen oder überhaupt diese Maschinen überhaupt laufen konnten, ja, damit die überhaupt Feuer unterm Hintern hatten sozusagen. Da ist ganz viel Wald abgeholzt worden. Das heißt, wir haben ja immer so die Vorstellung, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir ganz viel Wald verloren haben, aber diesen Wald haben wir auch schon vorher verloren. Also gab es wirklich kahle Flächen hier in Deutschland. Mhm. Genauso wie es natürlich auch in den 80er Jahren mit dem sauren Regen auch kahle Flächen, Klimawandel in dem Sinne schon gab. Ne?
Klar, der Klimawandel ist natürlich ein fortschreitendes Phänomen und es ist ja auch immer so ein bisschen trügerisch, wenn man dann sagt, wir hier als Berliner zum Beispiel, ich fahre jetzt eine Runde in Grunewald.
Genau.
Das hat mit Wald tatsächlich so als zusammenhängendes Ökosystem, vor allem als ungestörtes Ökosystem, relativ wenig zu tun. Und ich war gerade sehr überrascht, als du gesagt hast, dass die Menschen in dieser Studie an eine wilde Natur denken. Mhm. Ich mache in meinem Alltag ganz häufig die Erfahrung, dass der Stadtteilpark, in welchem wir dann gerade arbeitstechnisch eingesetzt sind, das ist das Einzige, was Menschen wirklich mit Natur verbinden. Mhm. Und diese Art der, also das sind ja dann wirklich Landschaftsgärten vielerorts, die wir pflegen, weniger so Barockgeschichten und so, die sind ja wirklich noch weiter weg von der Natur. Also das hat mit Natur so viel zu tun wie eine Betonsteinkante oder so. Das ist ein unglaublicher Pflegeaufwand, auch unter jetzt modernen ökotechnischen Aspekten einfach auch nicht mehr zu halten.
Ja.
Genauso wie auch Rasenflächen und so. Ich hatte letztens eine Fortbildung, da ging es um Sämlingsverjüngung. Also wie können wir auch als Bezirksamt, ohne dass wir zusätzliche Geldmittel für die Jungbaumpflanzung aufwenden müssen, aus den selbstversäten Bäumen bei uns im Bezirk wirklich neue Bäume heranzüchten. Mhm. Das Spannende ist, dann hast du da so ein Wildling.
So ein Baby.
Und das ist dann so eine Antenne, das ist dann so eine Ahornantenne.
Ja.
Und sieht nach nicht viel aus. Ne? Könntest du jetzt einfach so abknicken, so. Und sich überhaupt erstmal vorzustellen, dass ich, indem ich diesem kleinen Stück Holz jetzt die Voraussetzungen gebe, ein richtig guter Baum zu werden, dass ich damit den Grundstein für die nächsten 40, 50 Jahre der Bewirtschaftung dieses Naturraums parke.
Eigentlich noch länger, ne?
Eigentlich im besten Fall sogar noch länger. Ne?
Bäume werden ja viel älter als 40, 50 Jahre.
Und, jetzt guckst du im Berliner Stadtbild mal nach oben und denkst mal so an die Buche, ne, von dem Microsoft-Desktop-Hintergrund. Ne?
Ja.
Buche auf einer Hügelkuppe vor Sonnenaufgang.
Ja.
Tolle Krone, unglaublich großer Baum, ausladend, schön.
Steht auch meistens alleine, diese großen Bäume mit toller Krone stehen meistens alleine,
standen früher auf Feldern.
Genau.
Auch häufig. Ne,
auch stehen sie manchmal auch immer noch.
Ja. Manchmal auch immer noch, wenn man Glück hat, vielerorts jetzt irgendwie platt gemacht. Im Berliner Stadtraum findest du solch entwickelte Bäume fast überhaupt nicht.
Nee, ich weiß.
So, also die sind erstens nicht so solitär hergestellt, zweitens nicht so gut gepflegt, drittens müssen sie mit wirklich brachialen Umweltfaktoren hier klarkommen, ja, in so einer Stadt. Deshalb finde ich das so spannend, halt zu sagen, okay, wir als Gärtner sehen eigentlich jetzt zu, dass wir in 50 Jahren, mhm, den Generationen, die dann auf uns folgen, mhm, möglichst die Aha-Momente bescheren, indem die davor stehen und sagen, ah, hm, das haben die sich damals gedacht. Hm. Und das finde ich so schön, das ist für mich nämlich auch ein Teil der Natur, ist dieser Zyklus,
ja,
dieses Fortlaufende,
dieses
Zirkuläre.
Auch, genau, und dieses auch Weitdenkende, ne? Mhm. Also eben auch an die nächsten Generationen oder eben zu denken, okay, ich sehe oder ich pflanze jetzt einen Baum und ich werde den wahrscheinlich in seiner vollsten, größten Blüte nicht mehr erleben. Mhm. Weil wenn der, also ich kann das auf jeden Fall für mich sagen, ja. Mhm. Weil wenn der in 20 Jahren vielleicht eine Höhe erreicht hat, die schon so ein bisschen baummäßig ist oder so, dann wird der noch nicht so mit großem, dicken Stamm dastehen und so. Also ich werde den nicht mehr erleben, aber ich kann ihn jetzt pflanzen und,
genau,
für und andere, für nachfolgende Generationen anlegen.
Genau, und hoffen, dass deine Enkelkinder sich daran erfreuen können. Und ich wollte noch einmal kurz den Sprung zurück zum Anfang machen und so eine Einordnung im planetaren Ökosystem, mhm, da war ich ja kurz so abgeschweift.
Darf ich einmal ganz kurz dazwischengrätschen, weil du hast eben was ganz Spannendes gesagt, du hast nämlich gesagt, die Gärten oder so ein parkähnlicher Garten ist für viele Leute schon Natur.
Mhm.
Ne? Und ich wollte nur noch mal dazwischengrätschen, weil diese Studie, die ich hatte, die ist aus dem Jahr 2008, mhm, und natürlich ist es eine psychologische, glaube ich, Studie gewesen in dem Fall. Das heißt, da werden in der Regel ja auch Studenten befragt.
Mhm.
Was sind Studenten? Studenten sind meistens Mittelschicht, also besser verdienende Eltern, die dann auch dem Kind ermöglichen können zu studieren,
mhm,
und die möglicherweise von Natur nochmal ein anderes Bild haben. Weil, mhm, wenn ich dich zum Beispiel...
Ist ein generationelles Ding. Ich weiß, worauf, ah, ja, du hinaus willst, aber die Gespräche, die ich dann auch länger führe, sind meistens Rentner.
Mhm.
Steglitz-Zehlendorf, okay, ist einer der wohlhabendsten Bezirke,
das
und
stimmt,
das sieht man auch relativ schnell dann an der Kleidung, dass du es dort dann,
ja, aber
eher
die,
mit gut Betuchten zu tun,
ja,
hast.
Ja gut, aber da hast du auch viele Menschen, nicht viele Menschen, weiß ich nicht, aber da hast du auch Menschen, die zum Beispiel diese Buchsbaumhecken oder sowas für Natur halten. Ne? Also,
ja,
deswegen sage ich ja, das ist ein sehr weit gefasster Begriff,
mhm,
und wenn du manchmal in irgendwelche Supermarktregale guckst, was da alles als Natur,
ja, ja,
angeboten wird und deklariert, mhm, wird, dann schüttelst du nur noch mit dem Kopf, weil das hat natürlich mit Natur überhaupt nichts mehr zu tun. Ich wollte nur am Anfang jetzt einfach diesen Begriff erstmal so ein bisschen fassen, um mal so ein Gefühl zu kriegen, was verstehe ich eigentlich darunter und was verstehst du darunter.
Mhm.
Und so ganz habe ich es, glaube ich, immer noch nicht verstanden,
genau,
was du darunter verstehst.
Genau, pass auf, deshalb springe ich nochmal zurück. Ne? Planetares Ökosystem, ich bin ein kleines Sandkorn am Strand des Universums. Und
Staubkorn.
Ja, genau, Sternenstaub und gute Energie. Und für mich führt das nicht nur zwangsläufig zu der Akzeptanz, dass ich Teil eines Größeren bin, sondern es wirft für mich auch die Frage auf, wo ordne ich mich da ein?
Mhm,
weil
absolut.
Ich habe natürlich, ich als Paul habe so eine gewisse Vorstellung davon, wer ich eigentlich bin und, mhm, und was ich sein möchte und so. Und da drängt sich mir zwangsläufig die Frage auf, wo sehe ich mich persönlich in diesem planetaren System?
Mhm.
Und ich gehe damit jetzt weg von den von uns kulturgeschaffenen Systemen,
ja,
sondern bin wirklich beim natürlichen System. Und ich denke, oder das ist zumindest das, was ich durch meinen Beruf erfahren habe, die Rolle des hilfsbereiten Gestalters.
Mhm.
Also eines Gestalters, dem völlig klar ist, dass es immer nur auch mit der Gegenseite gemeinsam funktionieren,
mhm,
kann. Also ich glaube, dass diese, wenn ich jetzt mal in kulturellen Termini reden sollte oder darf, diese patriarchale Sicht von wegen, ich zwinge der Natur jetzt meinen Willen auf,
ja,
und das muss jetzt alles so.
Ja.
Sicherlich gibt es Eingriffe, die das durchaus rechtfertigen. Ich habe über meine Berufserfahrung jetzt gelernt, dass die Eingriffe, die eben nicht so massiv sind, sondern die eher holistisch, langfristig angelegt sind,
mhm,
wo man dann halt den guten Gärtnerspruch,
sag mal ein Beispiel,
den guten Gärtnerspruch nennen muss. Naja, zum Beispiel das Hochbeet, was wir jetzt angelegt haben.
Mhm.
Hatte ja Papa am Anfang die Idee, naja, dann setzen wir da halt so einen Holzkasten hin, der ist getrennt vom eigentlich natürlich gewachsenen Boden bei uns im Garten. Ne?
Ja.
Also der ist halt weiß ich nicht, auf 50 Zentimeter höher.
Das steht unter Hochbeeten übrigens was anderes, aber das ist...
Genau, so eine Holzwanne, ne? Also so eine Holzwanne auf Stelzen.
Ja, aber ich verstehe da tatsächlich, dass es diesen Austausch mit dem Boden gibt.
Genau, das war auch meine Definition des Hochbeetes, also eher so ein Aufsitzbeet, wenn du so willst. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen bei euch im Garten experimentiert und einfach mal geguckt, mit welcher Zusammenstellung schaffen wir es jetzt, diesen von uns gebauten Ferch...
Der ja aber anders ist, als du den eigentlich ursprünglich machen wolltest, ne?
Genau, der ist jetzt ein bisschen höher. Da haben wir jetzt ein paar super Materialien gefunden. Also gerade diese alte, ich glaube Kastanie war das, wo du mir dann ja auch geholfen hast, dieses wirklich aus dem Baumstumpf da, die Baumseiten quasi.
Das verrottet
quasi
schon eine Weile, ne? Genau. Das ist verrottetes Holz, also beziehungsweise ein Stamm, der verrottet.
Genau, so ein Baumstumpf, der da so im Boden stand, ne, hat jetzt viel geregnet, sehr, sehr feuchtes Frühjahr. Das heißt, diese ganzen Holzfasern, die da alle total exponiert liegen, alle total auf, also vollgesogen mit Wasser.
Genau.
Konntest du ja auch echt so biegen und knicken wie Pappe. Also war super Zeug. Und sowas,
Zellulose.
Genau, sowas zum Beispiel als Keimsperre mit nach unten zu legen, was gleichzeitig dafür sorgt, dass jetzt in super heißen Zeiten halt nur die obersten Schichten durchtrocknen und ich gleichzeitig von unten vielleicht noch eine Verdunstung habe, die mir den Rest sichert. Ja? Darüber dann vielleicht ein bisschen Belüftung, ne, ein paar gröbere Äste, ein bisschen Laub, eine humusaufbauende Schicht. Und dann haben wir es mit Papas gepriesen im Kompost versucht. Mal gucken, ich habe jetzt leider nicht so wahnsinnig viele Regenwürmer gesehen. Die sind tatsächlich ein super Indiz dafür, ob der Boden was gibt oder nicht.
Ich hab tatsächlich neulich in meinem Beet, also da, wo du mich ja dann so kniend gesehen hast, und ich habe da ein paar Pflanzen in die Erde eingebracht. Da kam mir dann in einem Moment, als ich gerade ein Loch ausheben wollte, so ein Regenwurm entgegen. Und dann habe ich das echt wieder zugemacht und habe gesagt, okay, ich mache hier nichts, weil ich will dich nicht kaputt machen, genau, oder zerstören.
So,
oder
so. Und dieses klassische Umgraben, ne, da habe ich gerade einem Kollegen älteren Semesters bei uns auf der Arbeit bei zugeguckt, wie der sein großes Beet jetzt mühevoll in Handarbeit mit dem Spaten, und ich lass mich lügen, das waren vielleicht 25 Quadratmeter oder so, jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber das ist schon eine Heidenarbeit, vor allem weil ein Spatenblatt nicht wahnsinnig breit ist.
Ja.
So, und dann hat dieser arme über 60-jährige Mann da wirklich mühsam seinen Boden umgegraben. Und ich stand die ganze Zeit daneben und dachte mir, wie bringe ich ihm das jetzt bei, dass du mit deinem Boden nicht wie mit den Berliner Bezirken umgehen kannst. Also du kannst nicht erst den Kiez auspressen, soweit es geht, ne, mit Nutzpflanzen, die schön irgendwie alle Huminstoffe aus dem Boden ziehen, am besten Tomaten oder sowas, irgendwas, was richtig stark zehrt. So, die Regenwürmer haben überhaupt keinen Bock mehr, gibt nichts mehr zu essen, ne, alle Mineralstoffe und so, alles weg, was willst du machen, Pflanzenmaterial gibt es auch nicht, weil das Beet wird ja komplett abgeerntet und so, also irgendwas, was auf der Fläche zurückbleibt und da verrottet oder eingebracht wird oder so, gibt's nicht, nee. Und dann wird ja auch noch die komplette Bude abgerissen und einmal umgepflügt, so, also das ist wirklich wie der Berliner Wohnungsmarkt, wenn du deinen Boden so umgräbst.
Ja, und das ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil nämlich meine nächste Frage an dich tatsächlich gewesen wäre, was lernt man als Gartenbauer über die Natur und eben über den Boden?
Oh, also all die Sachen, die ich jetzt gerade erzählt habe, habe ich definitiv nicht aus der Berufsschule. Also da muss ich mich leider einmal mehr, das mag auch hier an Berlin und an dem Standort liegen, aber mit in die lange Reihe der Meckerer einreihen und sagen, unser Schulsystem hängt so brutal hinterher, was wirklich aktuelles Wissen angeht und irgendwie, ich weiß jetzt, ob das die 5. Auflage desselben Buches ist oder meinetwegen auch die 19. Auflage desselben Buches. Es muss frischer Wind her.
Wir hatten ja im letzten Jahr Herrn Rösel hier, der einen, der sich mit Boden beschäftigt, ne, und was man mit Boden alles machen kann. Und das fängt natürlich in dem Moment an, auch wenn du Monokulturen, diese Bauern, die sich da die ganze Zeit beschweren, die ja subventioniert werden, wenn du denen beibringen könntest, wie sie den Boden anders nutzen können, ohne diese ganzen Düngemittel, ohne die Pestizide und so weiter und so fort. Ich weiß, das ist eine Wunschvorstellung. Da scheint es ein langsames Umdenken zu geben. Und ich glaube auch, dass es das geben muss, weil dein Vater hatte als wir in Frankfurt gelandet sind und dann mit dem Zug nach Berlin gefahren sind und diese Kulturlandschaften, diese Monokulturen gesehen haben, und du kommst gerade in dem Fall aus so einem biodiversen Land wie Peru, wo du ja auch Äcker und sowas alles hast. Also wir waren da ja auch im Sacred Valley und haben uns das angeguckt, den Maisanbau und den Kartoffelanbau und was es da alles gibt. Dann wird dir erstmal bewusst, wie wenig hier in Deutschland eigentlich noch ist. Ja.
Das Spannende natürlich an Peru und auch gerade an Südamerika ist, also ich möchte, weiß Gott, nicht umweltzerstörende Landwirte bei uns jetzt in Schutz nehmen oder so. Aber ich denke, dass man gerade in diesem Zusammenhang sich durchaus das Relief der Landschaft angucken muss. Also wie sehen wir in Deutschland als Mitteleuropa aus und wie sieht Peru aus als Land mit durchaus auch Höhenlagen?
Ja, ja.
Das heißt, da gibt es ja auch eine ganze Menge an...
Das kannst du nicht vergleichen. Das ist,
so, da
bin
gibt
ich
es eine ganze Menge
dir.
An Naturräumen, die können einfach nicht besiedelt werden. Da macht es auch für Menschen einfach aus aufwandstechnischen Gründen wenig Sinn, das Ganze zu tun. In Deutschland wurden oder haben wir das so machen können, weil es die Landschaft eben hergab.
Ja, ja, klar.
Schaffen wir es damit, uns selber zu ernähren? Nein. Und das ist so ein anderer Punkt, den ich unglaublich spannend finde. Auf der einen Seite, und das ist so eine dieser Lehren, die ich aus meiner Studienzeit mitgenommen habe, da hat sich irgendwann mal unser Agrar-BWL-Professor vorne hingestellt, der hat gesagt, so, jetzt heben Sie mal alle die Hand. Wer glaubt, dass man mit Öko Landwirtschaft allein Deutschland ernähren
kann man
könnte.
Nicht. Also ich weiß, oder beziehungsweise man muss vielleicht ein bisschen generell umdenken. Also
genau, es müsste ein generelles Umdenken geben.
Es ist nicht nur ein Deutschland-Problem, sondern ich glaube, es ist ein weltweites Problem und man muss, glaube ich, neu denken überhaupt.
Und dass du zum Beispiel solche Subventionen wie, du hast so und so viel Ackerland und dafür kriegst du pauschal erstmal pro Hektar den Betrag überwiesen, egal was auf dem Hektar passiert.
Mhm. So. Ja, aber weißt du, wofür unsere Flächen stehen, also was Produkte sind? Das sind Tierfutter, daraus wird Tierfutter gemacht.
Genau.
Das heißt, wenn du die Ernährung umstellst, ja,
und, wo, genau, und bei
möglicherweise
Thema kommen
wir an? Weniger,
beim Fleischkonsum.
Ja, genau, bei weniger Fleischkonsum und solchen Dingen, dann musst du auch nicht mehr diesen riesengroßen Äcker haben. Und das ist ja das Fatale, dass es dann eben auch Firmen gibt, die in den Amazonas gehen, die da roden, die da Soja anbauen, genau für
das
Tierfutter und so weiter.
Aber lass uns mal in Deutschland bleiben und bei der Abholzung, die wir hier haben, weil aus dem Regenwald kommt ihr nun gerade. Ich habe währenddessen hier die Stellung gehalten.
Wir waren nicht ganz im Regenwald.
Und was ich hier ansprechen wollte, und das habe ich auch in der letzten oder in einer der letzten Podcast-Folgen einmal kurz angerissen, ist die sogenannte Agroforstwirtschaft. Mhm. Wir hatten vorhin das Beispiel der schönen Bucher auf dem Feld und so weiter. Und was ich unglaublich spannend finde und deshalb auch nochmal dieser Naturbegriff, ne, was heißt das für mich eigentlich? Ich habe das Gefühl, dass wir in der heutigen Zeit, wo wir sehr, sehr wissenschaftsbedacht sind, also es geht immer darum, Studien zu finden, es geht darum, Belege zu befinden, es geht darum, zu finden, es geht darum, physikalische Beweise zu finden.
Du kannst auch für alles Belege finden.
Wenn du willst, genau. Ja. Wenn du nur doll genug danach suchst, kannst du für die meisten Sachen...
So, kannst das hängt immer von der Fragestellung ab.
Total, total. Ob du dich selber belegen willst oder nicht. Und was ich spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, aus diesen ganzen Daten, die wir jetzt durch verschiedene Studien erhoben haben, zeichnet sich langsam ab, dass die Kulturpraktiken, aus welchen wir kommen, aus welchen unsere Kultur, unsere Zivilisation kommt, eigentlich für ihr, wenn wir unseren Vorfahren jetzt mal ein geringes Verständnis von den Zusammenhängen der Natur...
Also kein akademisches Verständnis.
So, ne? Also kein Studienverständnis mit Mikroskopen und weiß ich nicht was, Tensiometern und Feuchtigkeitsmessungen und schieß mich tot und so, dass ich das Gefühl habe, wir uns wirklich jetzt in die Augen gucken und denken, Mann, also irgendwie...
Das gab's alles schon.
Genau, gab's das alles schon mal und wir haben das Ganze halt so verschwinden lassen. Und da ist, glaube ich, auch die Industrialisierung ein ganz, ganz großes Ding. Ja. Die Menschen wurden rausgeholt, ne, aus auch viel häufiger dem Selbstversorgertum und sind dann in die Fabriken gegangen, weil dort die Schichtbandarbeit, also wenn ich jetzt mal ganz platt bin, ne, weil dort irgendwie das Zusammenlöten, Zusammendengeln von Autoteilen, meinetwegen, jetzt lukrativer war, als beim Landwirt irgendwie nebenan als Tagelöhner zu arbeiten.
Ja,
und damit holst du ja die Menschen schon aus der Natur raus.
Ja, es fängt schon früher an. Es fängt eigentlich mit Descartes an, der gesagt hat, ich denke, also bin ich. Das heißt, der Fokus ist auf dem Verstand. Nur der Verstand ist das, was nützlich ist, woraus sich dann ja auch Maschinen und ich weiß nicht, entwickelt haben. Ja, also über das Denken. Und am Ende das vergessen worden ist, und das wird ja auch Teil oder ist ja Teil meines Buches auch, worüber wir ja am Mittwoch sprechen werden, wenn es dann am Donnerstag erscheint, dass wir mehr sind als dieser Verstand da oben. Und die meisten Leute, also zumindest in westlichen Kulturen, definieren sich über ihr Denken. Ja, ich denke, also bin ich. Aber wir sind halt Menschen, wir sind Natur, das hast du ja auch schon so schön gesagt. Und wir haben eben auch eine Sinnlichkeit, weil wir kommen mit einem Körper in die Welt. Und dieses wieder in diese Sinnlich, wenn du in die Sinnlichkeit zurückkommst, ist meine These, kannst du gar nicht mehr daran vorbei, das zu sehen, dass wir Natur zerstören und dass wir uns damit am Ende selbst zerstören. Und kannst du gar nicht anders als zu sagen, so stopp, was kann ich jetzt als Einzelne tun, ob es nun ist, mich in Umweltorganisationen zu engagieren oder eben, das habe ich in diesem Jahr dann nochmal noch expliziter gemacht, meinen Balkon bienenfreundlich zu gestalten. Mhm. Also weg von den Stiefmütterchen, weg von den Geranien und all das, was sonst so auf deutschen Balkonen steht und was ich durchaus auch schön finde, und hin zu Blumen, die bienenfreundlich sind. Und ich habe jetzt ein paar mal mitgebracht, die ich teilweise auch auf dem Balkon jetzt als Frühlingsblüher habe. Zum Beispiel sowas wie Bartnelken. Mhm. Die duften ganz schön. Was ich auch gelernt habe mit bei bienenfreundlich, Bienen mögen, das hast du mir nämlich neulich erzählt, weil ich liebe ja auch Rosen. Mhm. Und Rosen können auch durchaus bienenfreundlich sein.
Total, wenn sie ungefüllt sind.
Wenn sie ungefüllt sind, das ist genau der Punkt. Also Pflanzen, die ungefüllt sind, sind für Bienen gut.
Genau, und was meinen wir mit ungefüllt? Wir meinen mit ungefüllt tatsächlich, dass nicht, also wenn wir uns jetzt die klassische Valentinstagsrose vorstellen, ne, so ein rotes, saftig rotes, dunkelrotes, tolles grünes Teil, dann ist das eine vollkommen gefüllte Rose. Das heißt, es ist ein Züchtungserfolg von Rosenzüchtern gewesen, die irgendwann ja eine Generation anscheinend hatten, wo dann in dieser Rose die Kelchblätter, also vor allem auch die Nektarproduzierenden, die für die Bienen interessanten wirklichen Geschlechtsorgane der Pflanze, einfach rausgezüchtet wurden. Genau. Und diese Blätter quasi dazu überredet wurden, das sind auch eigentlich Blätter dort in der Mitte, also Blattansätze, die bilden sich jetzt halt anders aus zu Kelchblättern. Genau. Und damit kommen wir zu diesen gefüllten. Und es gibt wirklich, also fast jede schöne Zierpflanze hat eine gefüllte und eine ungefüllte Sorte. Mhm. Und wenn ihr da draußen in eurem, weiß ich nicht wie groß, begrenzten Gartenraum,
Balkon,
euren umliegenden Bienen, die, wie gesagt, ne, die machen nicht krank oder frei, nee, die bestäuben das ganze Jahr oder zumindest so lange, wie sie fliegen, irgendwie können, ne, fliegen die für euch rum. Wenn ihr dem was Gutes tun wollt, dann bitte nur noch ungefüllte.
Genau, zum Beispiel, ich denke immer an Glockenblumen oder auch an Sonnenblumen oder so, ne? Die haben so richtig schöne Staubgefäße, also so kann man
sich
das vorstellen. Oder Lupinen.
Genau, und wenn ihr ganz viel Glück habt, dann kriegt ihr sogar mal mit, wie eine kleine erschöpfte Biene sich dann in einem dieser Blütenkelche eine kleine Auszeit genehmigt. Und
das ist toll.
Ein bisschen
einschläft. Und ich habe tatsächlich in diesem Jahr dann auch Kräuter gepflanzt, weil sowas wie Lavendel oder Rosmarin oder Thymian oder Oregano, also all die Sachen, die auch blühen, auch bienenfreundlich sind. Also das lieben Bienen auch.
Und gerade so stark duftende Kräuter stellt man am besten in Zusammenhang oder irgendwo neben wirklich Nutzpflanzen. Also ich spreche von Tomate, Gurke, Bohne, Karotte, rote Beete, Zwiebel, wie auch immer. Denn viele der Schädlinge, die an diese Pflanzen gehen, mögen die starken Gerüche der Kräuter nicht so sehr. Mhm. Und so ein kleiner Trick, den habe ich dieses Jahr noch nicht angewandt, aber ich bin total scharf drauf. Die Brunnenkresse ist nicht nur als Pflanze an sich in allen Teilen essbar und kann man auch so snacken, egal jetzt ob Blüte oder Blatt, sondern wohl auch wirklich so eine dieser Pflanzen, da fahren einfach alle von uns im Garten als Schädlinge betitelten Organismen voll drauf ab. Mhm. Also wenn du irgendwo Schneckenparty haben willst, dann pflanz eine Brunnenkresse irgendwo hin und dann halt einfach einen Meter neben all den Rest.
Mhm. So, ne? Guter Tipp. Was würdest du hast ja eben gerade gesprochen von deinen Lehrplänen und von diesen alten veralteten Büchern und so. Was würdest du gerne anders machen?
Ja, ist immer lustig, Kritik zu üben, ohne dann einen Verbesserungsvorschlag zu haben.
Also würdest du langfristiger pflanzen? Weil was mir oft auffällt in der Stadt ist, du hast so einen Platz, Ja, und dann werden da die Beete wieder im Frühjahr, wird alles rausgerissen oder das wird vielleicht schon im Herbst gemacht, mhm. dann ist alles Erde und im Frühjahr wird dann da irgendwas wieder drauf gepflanzt. Also genau. Meinetwegen Stiefmütterchen und Geranien.
Das ist die sogenannte heißen. Pflegestufe 1, das sind Parkobjekte mit besonderer repräsentativer Funktion tatsächlich, die werden glaube ich 2 bis 3 Mal im Jahr genau. neu bepflanzt und das hält auch so ein bisschen die letzten paar Stadtteilgärtnereien, die wir hier noch wirklich haben. Früher war das in Berlin gang und gäbe, dass jeder Bezirk auch seine eigene Gärtnerei hatte, wo du mhm. da hingefahren bist und die okay. haben halt den Bezirk
also wir erhalten damit die Stadt ja. Stadtteilgärtnereien.
Ach, da wird bestimmt auch viel Schindluder getrieben, aber zurück zu der Frage, was würde ich anders machen? Ich möchte einmal dieses Thema AI damit reinbringen, weil
AI, sag mal, genau, was ist das für eine Abkürzung?
Künstliche Intelligenz.
Artificial
Intelligence.
Ich bin immer bei KI, aber egal. Ja,
KI, AI, wie man es auch immer nennt. Und ich, obwohl ich mich am Anfang ein bisschen dagegen gesträubt habe, habe ich mir jetzt ChatGPT als App aufs Handy runtergeladen und es gibt mhm. die Möglichkeit, ich weiß, damit wird meine Stimme direkt ausgelesen und ich bin jetzt bestimmt schon in irgendwelchen Deepfake-Anrufen an irgendwas beteiligt, aber ich frage ChatGPT gerne über die Sprachfunktion einfach zusammenhängende Sachen. Mhm. Und zwar so, wie sie mir in den Kopf kommen. Und damit umgehe ich dieses Google-Suchen nach irgendwelchen Stichworten, mhm. weil ChatGPT im Zweifel nachfragt, was genau meinst du damit? Was willst du genau wissen? Mhm. Und ich denke, dass gerade dieses, ne, wenn wir Science irgendwie denken, Scientia, so, dann geht es meiner Meinung nach immer darum, Wissen zusammenzuführen.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass wir als Gartenbauer immer noch einen Großteil sehr, sehr losgelöst sind. Mhm. Also wir generell in den grünen Berufen. Da wird sich gar nicht so viel, ja, okay, das ist dein Fachbereich, das ist mein Fachbereich mhm. und wir forschen uns da gegenseitig nicht rein und so, alles cool. Aber dass sich jetzt mal Baumschulen und Bezirksämter zum Beispiel oder diejenigen, die die Baumschulware verpflanzen, mal hinsetzen und sagen, hey, welches Ballengewicht an so einem jungen Baum sorgt dafür, dass wir einen Anwuchserfolg haben, mhm. dass wir ihn gut transportieren können, dass wir ihn über lange Strecken feucht halten können, sodass er ohne Wurzelschäden verpflanzt werden kann und so, dass ihr als Baumschule daran auch noch wirtschaftlichen Interesse habt, diese Bäume überhaupt zu züchten.
Ja.
So, weil entweder wir kommen dann an so Geschichten wie im letzten Jahr. Ne,
ja, das wollte ich dich eh fragen. Du hast neulich gesagt, ja, du hast neulich zu mir, hast du mir erzählt, dass ihr irgendwelche Birken, wie sagt man,
mussten wir fällen. Absolute Trockenheitsschäden, ja, genau. Riesiges Verkehrsrisiko.
Und dann hieß es, wir pflanzen wieder Birken.
Genau. Und dann, da bist du dann beim Denkmalschutz.
Und dann dachte ich so, wieso pflanzt ihr jetzt Birken, wenn doch Birken, das
da gerade eingegangen
jetzt
sind.
Nicht. Ja,
ja,
genau.
Total. Und das sind auch so Geschichten, die ich
das
nicht...
Das Bürokratie, oder?
Die ich nicht verstehe. Das ist tatsächlich unsere geliebte deutsche Bürokratie. Das ist tatsächlich auch...
Und das sind dann irgendwelche Pläne möglicherweise, die vor 10 Jahren angelegt worden sind?
Nicht vor
sind,
10 Jahren. Nein. Denkmalschutz, das geht wesentlich weiter zurück. Und deshalb,
okay.
Das war jetzt auch gerade einer dieser repräsentativen Flächen, also mhm. Pflegestufe 1, wo mehrere Male im Jahr neu bepflanzt wird, da stehen dann im Zweifel auch noch ein paar mehr Geldmittel zur Verfügung als jetzt mhm. für die Jungbaumpflanzung im restlichen Bezirk, weil sich eben auf diese Flächen konzentriert wird. Und da bin ich bei einem weiteren Punkt, den ich mir vorhin in der Küche aufgeschrieben habe und den wir auch heute schon so angesprochen haben. Mhm. Dieses Bild der ordentlichen Natur müssen wir lösen.
Ja.
Oder von diesem Bild müssen wir uns lösen. Die Rasenfläche, und da bin ich wieder bei dem Sämlingsseminar, sorry, dort hat Herr Professor Dr. Papst, hieß er glaube ich, Jörn Papst, mhm. Super Kerl, kann ich nur empfehlen, wirklich, hat echt was
jetzt
von...
Jetzt hier von der Humboldt, meinst du? Oder
von seinem Fachgebiet verstanden. Ich weiß nicht genau, wo er herkam. Kann sein, dass er aus der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik kam, die wir hier mhm. in der Nähe...
Aber es war damals noch an der Uni,
haben.
Oder es war...
Nee, das war jetzt hier,
das war jetzt
im Job
in deiner
eine
Ausbildung.
Fortbildung, eine ganz normale Fortbildung, die ich als ganz normaler Arbeitnehmer hatte. Und der hat sich wirklich massiv über Rasen aufgeregt.
Mhm.
Und der hat immer davon geredet, dass der Rasen das grüne Leichentuch der Bäume ist.
Mhm.
Und das Spannende ist, da konnte ich dann so ein bisschen Wissen aus der Ausbildung oder aus der Schulzeit der Ausbildung und jetzt aus dem Lehrgang zusammenführen, weil uns wurde damals beigebracht, also Rasenansaat und so, das ist ein eigenes Lehrkapitel,
ja.
Das ist riesig groß, ne, so Golfrasen und sowas, soll man auch machen. Aber da steht
Berliner Tiergartenrasen.
Mischung, genau, Berliner
Mischung.
Tiergartenmischung, ja. Genau, Regel, Saatgutmischung, Berliner Tiergarten, ja, der Hammer. Ja, genau, mit dem Zeug sehen wir dann. Auch alles völlig okay, immer wenn ich daran denke, wie viel kiloweise Grassamen Papa im Garten ausgebracht hat,
schon
ohne dass
früher,
der,
ja.
ohne dass da irgendwas gewachsen ist und sich die Vögel einfach nur den Bauch vollgeschlagen haben.
Naja gut, der hat aber vertikutiert und dann hat er gedüngt und es dann hat er Moosvernichter drauf geschmissen.
Und es hat
also
alles nichts gebracht. Und wo ich letzten Endes jetzt drauf hinaus wollte, war, dass mir dieser eine Satz zum Thema Rasen schwer im Gedächtnis geblieben ist. Rasen ist eine stark zehrende Dauerkultur.
Mhm. Und braucht unglaublich viel Wasser.
Genau, braucht unglaublich viel Wasser, zehrt den Boden, ist dauergrün das ganze Jahr über. Wenn du keine hässlichen braunen Flecken haben willst und so weiter, musst du auch die ganze Zeit nachdüngen. Du musst mähen bei Rasen. So, das hält nicht nur Rasenunkräuter, wie zum Beispiel Spitz- und Breitwegerich oder auch Taraxacum, also Löwenzahn, irgendwie niedrig, weil das schnittunverträgliche Unkräuter sind oder Wildkräuter, wie du es auch immer sagen willst. Das heißt, wenn du diesen wirklichen englischen Rasen haben willst, das ist eine unmenschliche Pflegearbeit.
Ja.
Wirklich, wirklich, wirklich. Da, also die Rentner, die dann morgens um 6.30 Uhr da mit einem, weiß ich nicht, so einem Sichelmäher, ne, am besten ohne Motor, irgendwie so 2 Millimeter oben abnehmen.
Ich habe jetzt gerade an so eine kleine Schere
die Nagelschere
gedacht,
und das Geodreieck.
Um den Rand auch schön zu
hin. Goldenes Lineal und goldene Nagelschere, um die Rasenkanten zu trimmen. Wir müssen uns von diesem Bild lösen, dass Natur immer aufgeräumt ist. Mm. Natürlich kannst du dein Beet frei von Laub halten. Das ist überhaupt, dagegen ist überhaupt nichts zu
oder
sagen.
Oder Schnecken.
Aber gerade in den wilden, genau, oder Schnecken mit Kresse. Aber gerade in den wilden Ecken im Garten, dort ist es, wo sich das Leben abspielt. Dort hast du Rückzugsräume für im Zweifel Nützlinge, Schädlinge. Unter welchem Blatt soll sich denn die Schnecke, der Marienkäfer, die Kellerassel, der Regenwurm verstecken, wenn nicht irgendwo welche liegen und dann die Sonne scheint?
Ich fand das ganz interessant. Wir haben ja im letzten Jahr, wir starten ja immer mal wieder solche Experimente im Garten und dafür liebe ich das jetzt auch. Und dieser Rasenfanatismus deines Vaters hat sich ja Gott sei Dank inzwischen auch aufgelöst.
Alleine, ja.
Und jetzt haben wir so Versuchsbeete, also auch durch dich, und haben das einfach mal stehen lassen. Und dann ist nämlich genau das passiert, was ich so schön finde. Dann hat sich da plötzlich Klee hin versät. Mhm. Dann hatten wir Johanniskraut, was ja ein Heilkraut auch ist. Ne? Mhm. Also das nimmt man für so leichte Depressionen, kann man Johanniskraut ganz wunderbar dann nehmen. Und das hat sich da alles dann hin versät. Mhm. Und du konntest fühlen oder zusehen, wie sich eben auch mehr Insekten in unseren Garten wieder verirrt haben. Ne? Mhm. Also das dann klar, wenn die Insekten kommen, auch die Vögel.
Und wenn die Vögel kommen, hast du tatsächlich auch wieder einen Eintrag in den Boden von zum Beispiel Kot oder so, was dann wiederum düngende Wirkung haben kann.
Und du hast eben was sehr Schönes gesagt, du hast nämlich von diesen wilden Ecken gesprochen. Und das, wir waren ja beide im Findhorngarten, also in dieser Community, in dieser spirituellen Community, die im Norden von Schottland lebt. Und diese Familie, die das gegründet hat in den 60er Jahren, dann aus einem Sandboden einen wirklich bemerkenswerten, diversen Park geschaffen haben, indem sie eben die Natur auch so machen lassen haben. Ja, und diese wilden Ecken auch gelassen haben. Mhm. Ja? Also der wirklich geguckt haben, was braucht die Pflanze jetzt, und das heißt nicht, ich nehme jetzt einen künstlichen Dünger, weil das geht ja so schön schnell, sondern ich lege verschiedene Komposte an, ich dünge zu bestimmten Zeiten oder ich lasse eben auch andere Ecken einfach Ecken sein. Mhm. Und da liegt dann eben auch das Laub da und das ist auch okay. Ich denke immer an wilde Natur, da denke ich tatsächlich an Pan, an den Gott
Faun.
Pan, der ja vertrieben worden ist durch das Christentum interessanterweise, aber der eben noch in diesen wilden Ecken gesehen wird, weiß ich nicht. Aber so, das ist so eine kleine Geschichte in Findhorn auch, dass es Pan da noch gibt. Und hattest du, als du da warst, und das war ja lange vor deinem Gartenbau, was hast du da mitgenommen? Gab es da irgendeinen Baum, der dich besonders fasziniert hat oder mit dem du irgendwie einen Kontakt hattest?
Nö, ich saß am letzten Abend meiner Zeit dort stark verweint vor den Menschen, die mich da zwei Wochen lang betreut hatten. Hab gesagt, ich will nicht mehr weg. Mhm. Bitte, ich will einfach hierbleiben. Kann ich nicht einfach hier irgendwie arbeiten, wohnen und irgendwie, weiß ich nicht, mich um irgendwas kümmern. Und
meinst du, das hat deinen Gartenbau mit beeinflusst, also dass du das dann geworden bist auch tatsächlich?
Nö, Also da war ich definitiv an einer anderen Stelle in meinem Leben und hatte mit ganz anderen Geschichten zu tun, als mich damit auseinanderzusetzen, was ich irgendwann mal produktiverweise und am besten auch noch glücklicherweise mit meiner Zeit anfangen will. Mhm. Das waren eher so die persönlichen Geschichten und irgendwie viel mit so Jugendkram aufräumen und so. Was ich aus dieser Zeit behalten habe, ist ein Traum, der so real war, dass ich ihn schwer vergessen kann. Mhm. Und in diesem Traum habe ich von eben jenem Grundstück geträumt, was ich jetzt hier auch durch diesen Podcast immer wieder versuche anzuschieben. Ja. AKA Zwinker Zwinker, mehr Generationen Cannabis Tomatenplantage, Zwinker Zwinker.
Ja. Brauche ich noch einen Wald dazu und dann bin ich glücklich.
Wald, Forst, das legen wir alles selber an.
Ich will kein Forst, so.
Wir müssen mit irgendwas, aber du kannst ja, ja, aber
wenn, ja, ich lege dann Wald an.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Beziehungsweise also, wenn wir mache das aus dem Forst einen Wald.
Genau, wenn wir das nicht machen, dann macht es niemand außer uns. Und wenn deine Enkel irgendwann durch den von dir angesäten Wald tollen können oder vielleicht zwei, drei Generationen später, dann ist das, glaube ich, so eine wahnsinnig schöne Art und Weise, sich zu erinnern. Also ich glaube auch, dieser Gedanke daran, irgendwann zu sagen, ja, ich habe hier einen Baum gepflanzt, so bau ein Haus, pflanz einen Baum. So, ne, ganz klassisch doof und doch gar nicht so doof, je länger ich drüber nachdenke, zumindest nicht doof für mich, weil ich mich da irgendwie drin wiederfinden kann.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Die ich ja immer allen stelle und in dem Fall auf die Natur bezogen. Was macht dir da Mut?
Was mir Mut macht, ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich in der Natur weniger traurig bin. Ich habe das Gefühl, sobald ich mit Natur arbeite und sobald ich mich der Natur, und da sind wir auch bei einem spirituellen Punkt, mit einem offenen Geist, sobald ich der Natur mit einem offenen Geist begegne und in mir erstmal überhaupt eine gewisse Ruhe verspüre und mich dann an die Arbeit mache, habe ich das Gefühl, ich bekomme diese Gefühle nur gespiegelt und im besten Fall sogar noch positiver gespiegelt. Also ich habe das immer so verglichen, dass immer wenn ich versucht habe, so eine ganz so baumumarmungsmäßig mit der Natur irgendwie Kontakt aufzunehmen, habe ich nichts zurückbekommen als so ein Lächeln.
Ja.
Also es ist einfach immer nur so ein einfach so ein nettes, leicht verträumtes Lächeln.
Ja.
Das habe ich so, das kommt mir immer wieder zurück, wenn ich in die Natur gucke. Und mit diesem Hintergedanken macht mir diese Arbeit so viel Spaß, weil, wie gesagt, sie einfach ein super gute Laune-Booster ist. So, und ich dreckige Fingernägel zu haben und so ist einfach geil.
Ja, am Abend weißt du, was du getan hast
auch. Ja, das weiß ich. Ich habe heute 3 Tonnen Laub geladen. Per Hand. Weil unser Kraftfahrer im Urlaub ist.
Oha.
Ja.
Ja, ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bin, also wir werden das ja fortsetzen.
Ja.
Du darfst ja jetzt ein bisschen in meinem Buch lesen und mir dann Fragen stellen.
Ja, gerne.
Aber ich bin also ich merke, dass ich ganz berührt bin, auch jetzt, was du jetzt gerade so zum Schluss gesagt hast, weil ich glaube tatsächlich, oder ich glaube das nicht, sondern ich empfinde das so ähnlich wie du, dass die Natur ein Resonanzraum ist oder sein kann, wenn du entsprechend offen bist.
Total.
Und dich darauf einlässt.
Voll. Und so. Deshalb finde ich das gerade so spannend, weil du natürlich in der Umgebung, wo du deine Klienten häufiger begrüßt, genau dich in diesen Resonanzraum bewussterweise begibst.
Genau.
Um halt zu sagen, guckt mal, macht euch mal auf. Was gibt's denn noch so außer euch? Oder wie seht ihr euch da drin?
Ja. Oder ist das jetzt das Problem wirklich das Allergrößte?
Ja, schönes Thema.
Gut. Alles klar. Dann
schönes Wochenende.
Machen wir heute für heute Schluss.
Genau.
Und wünschen euch noch ein richtig gutes Wochenende, hoffentlich in der Natur.
Es sollen bis zu 30 Grad werden.
Ja, es soll richtig warm werden, jedenfalls in Berlin. Ich hoffe, dass das im Rest der Republik auch so wird und dass ihr rausgehen könnt in die Natur und guckt doch mal, was die Natur mit euch macht. Wir hören uns.
Tschüssi.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.
These days, work is in trouble.
We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.